Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Die Lage in Syrien ist unter dem Übergangspräsidenten al-Shara alles andere als stabil. Vor einigen Tagen eskalierte die Gewalt zwischen den Drusen und sunnitischen Beduinen in der Stadt Suwaida im Südwesten Syriens. Dann griff Israel in die Kämpfe ein. Gestern attackierte die israelische Luftwaffe sogar das Verteidigungsministerium in Damaskus. Unseren Korrespondenten Moritz Behrendt in Kairo habe ich in dieser Sendung angesprochen darauf, dass der US-Außenminister Marco Rubio auf Twitter mitgeteilt hat, dass sich die Konfliktparteien inzwischen auf einen Waffenstillstand geeinigt hätten. Was weiß man darüber?
Nun, gestern Abend hat es zunächst nicht danach ausgesehen, als würde er eingehalten. Da hatte einer der drei wichtigsten geistlichen Führer der Drusen mitgeteilt, er fühle sich an den Waffenstillstand nicht gebunden und hatte seine Leute mit ziemlich scharfen Worten aufgefordert, weiterzukämpfen. Es gab auch noch weitere israelische Luftangriffe. Danach haben offenbar die USA nochmal Druck ausgeübt auf alle Beteiligten und jetzt wird sich zeigen, ob die Kämpfe tatsächlich aufhören, ob die syrische Armee sich aus der Provinz Suwaida zurückzieht und ob die im Abkommen vereinbarten Punkte tatsächlich umgesetzt werden. Dazu zählt auch, dass die Drusen Milizen ihre schweren Waffen abgeben sollen.
Was sagt die syrische Regierung?
Die syrische Regierung, der Präsident Ahmed al-Shara, hat sich jetzt erstmals geäußert. Er sagt, der Schutz der Drusen sei Priorität für seine Regierung. In vielen Ohren der Drusen dürfte das nicht besonders glaubwürdig klingen, denn sie haben die syrische Armee in den letzten Tagen eher als Angreifer denn als Beschützer erlebt. Und auf die israelischen Angriffe bezogen, da hat die syrische Regierung den UN-Sicherheitsrat angerufen, der heute auch zu dem Thema tagen soll.
Was war denn der Grund für Israel, hier zu bombardieren?
Da gibt es im Wesentlichen zwei Lesarten. Die israelische Regierung behauptet, sie habe eingegriffen, um die Drusen zu beschützen. Außerdem fordert sie im Südwesten Syriens eine entmilitarisierte Zone. Eine Region übrigens, in der Israel selbst Soldaten stationiert hat. Die zweite Lesart ist, dass Israel kein Interesse hat an einer starken Regierung in Damaskus, schon gar nicht unter der Führung von Islamisten. Das könnte tatsächlich auch ein Grund sein, warum Israel gestern nicht nur Gebiete im hauptsächlich von den Drusen bewohnten Südwesten Syriens bombardiert hat, sondern auch in Damaskus.
Es geht da ja um eine Region, ein Konflikt, der nicht so sehr im Zentrum stand in den letzten Monaten und Jahren. Was steht denn eigentlich hinter dem Konflikt?
Im Südwesten Syriens, in der Grenzregion zu Jordanien, übrigens auch gar nicht weit weg von der Hauptstadt Damaskus, da leben Drusen und sunnitische Beduinenstämme schon seit Jahrzehnten in einer von Konflikten geprägten Nachbarschaft nebeneinander. Und dass lokale Konflikte dann in Syrien ziemlich schnell brutal ausarten können, hat mit dieser toxischen Mischung in dem Land zu tun, die auch ein Erbe des Assad-Regimes ist. Viele schwere Waffen, sehr viel aufgestauter und von Ideologen angetriebener Hass. Und wenn wir jetzt mal auf die größeren Linien schauen, da geht es um die Frage, wie Syrien als Staat weiter existieren kann. Der Regierung ist es ein Dorn im Auge, dass sie über Teile ihres Territoriums keine Kontrolle hat. Gerade der Südwesten ist hier ziemlich sensibel, weil eine wesentliche Route des Kaptagon, also des Drogenschmuggels, durch diese Region verläuft. Und für die Drusen und andere Minderheiten im Land stellt sich die Frage, haben wir in diesem Syrien überhaupt noch einen Platz, eine Zukunft? Oder werden wir von den Islamisten mit ihrem Wunsch nach sunnitischer Dominanz an die Seite gedrängt oder sogar aus unserem Land vertrieben?
Aus Kairo unser Korrespondent Moritz Behrendt. Auf 2 Billionen Euro will die EU-Kommission den nächsten langfristigen Haushalt aufstocken. Der Bundesregierung geht das zu weit. Hans-Joachim Viehweger noch einmal.
Nach Worten von Regierungssprecher Stefan Cornelius ist ein solcher Aufwuchs nicht vermittelbar. In Zeiten, in denen alle Mitgliedstaaten erhebliche Anstrengungen zur Konsolidierung der nationalen Haushalte unternehmen. Auch die von der EU-Kommission vorgeschlagene zusätzliche Besteuerung großer Unternehmen findet nicht die Unterstützung der Bundesregierung. Positiv bewertet Berlin den grundsätzlichen Reformansatz der Kommission, wie die Wettbewerbsfähigkeit und die Verteidigungsbereitschaft. Deutschland muss als größtes Land der EU für fast ein Viertel des Gemeinschaftshaushalts aufkommen.
Der haushaltspolitische Sprecher der SPD im Europaparlament, Jens Geier, kritisierte in dieser Sendung eine mangelnde Transparenz bei der künftigen Verteilung der EU-Gelder, insbesondere bei der Regionalförderung.
Diese nationalen Pläne, mir ist nicht klar, wer genau mit welchen Konsequenzen eigentlich mit wem über was verhandeln will. Und was das jetzt in Deutschland bedeutet, ist, dass zum Beispiel die Bundesländer den direkten Zugriff auf die Regionalfondsmittel der Europäischen Union verlieren. Ich bin Nordrhein-Westfale, da ist das Regionalfondsprogramm immer noch das größte Investitionsprogramm, was das Bundesland hat. Und jetzt geht das dann plötzlich über Berlin und wird dann hoffentlich von da irgendwie weiterverteilt. Aber nach welchen Kriterien ist völlig offen.
Die Wahl der Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, ist bekanntlich vorerst geplatzt. Philipp Sälhoff, Geschäftsführer des Thinktanks Polisfair, sagte dazu im Deutschlandfunk.
Also selbst wenn man diese Falschbehauptung wegnimmt, was am Ende bleibt von Frau Brosius-Gersdorf, ist problematisch für die Union. Und das hat auch seine Berechtigung. Ohne das inhaltlich bewerten zu wollen, aber das Thema ist für die Union einfach ein sehr wichtiges. Ob man sich jetzt einigt, dass man das trotzdem sozusagen sich auf diese Kandidatin, dass man die nochmal zur Wahl stellt, weil die SPD natürlich jetzt sagt, Freunde, wir haben hier gerade beispiellose Aktionen gegen unsere Kandidatin gesehen. Wir geben uns doch jetzt nicht die Blöße und beugen uns dem Druck, diesen Falschbehauptungen und so weiter und tauschen die Kandidatin aus. Das hat auch eine Logik. Deswegen ist das jetzt eine Frage, das muss die Koalition untereinander klären.
US-Präsident Trump hat Russlands Präsident Putin ein 50-Tage-Ultimatum zur Beendigung des Krieges gestellt. Sergej Lagodinsky, stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Europaparlament, berichtete in dieser Sendung, dass sich in Kiew dennoch alle Hoffnungen auf Europa richten.
An der Front sieht es nicht gut aus. Dieser Sommer wird sehr hart. Und im Endeffekt können sich die Ukrainerinnen und Ukrainer nur auf Europäer und nur vor allem auf die Deutschen verlassen. Das ist das, was ich auch mitnehme. Sehr viele Hoffnungen richten sich auf die neue Bundesregierung in der Kontinuität der alten. Viele sagen, dass auch schon die alte klar und entschlossen war. Aber auch auf Merz richten viele ihre hoffnungsvollen Blicke. Ich bin gespannt und wir tun alles parteiübergreifend, damit es auch so bleibt und so wird. Wir sind diejenigen, die verantwortlich sind für diese Situation. Das ist unsere Region, das ist unser Kontinent und das spüre ich hier. Viel Hoffnung, viel Glauben und viel Kooperationsbereitschaft mit der EU.